mit dem ich nach einem Konzert, was er gab, zusammensaß. Dieser Bekannte oder inzwischen auch ein Freund von mir ist ein berühmter Musiker geworden, er heißt Krishna Das und ist aufgetreten mit oder hat mit dem Musiker Sting, das ist eine Größe des, der modernen Musik, Aufnahmen gemacht. Das ist überall so in den Yoga-Kreisen bekannt als ein Bhajan-Sänger. Und dieser Krishna Das und ich saßen zusammen nach seinem Konzert in Zürich, was außergewöhnlich gut besucht war. Und er sagte mir dann etwas, was ihm so ein bisschen auf dem Herzen lag. Er sagte mir, ich bin mir manchmal nicht sicher, ob ich es schaffe, mein spirituelles Leben zum Ziel zu bringen, weil in mir eigentlich zwei Naturen sind. Eine Natur, die es sehr zum spirituellen Leben zieht, und eine andere Natur, die es fast genauso stark zum materiellen Leben zieht. Vielleicht kennt ihr diese beiden Stimmen in eurem eigenen Herzen. Die eine Stimme sagt euch, sucht Abende wie diesen hier auf. Habt Gemeinschaft mit spirituellen Menschen. Übt vielleicht eure spirituelle Praxis. Die andere Stimme jedoch ist fast wie aus einer anderen Welt. Sie fühlt sich angezogen zu weltlichen Vergnügungen, zu Kinos, vielleicht zur ausschweifenden Form der Sexualität und so weiter und so fort. Es ist fast so wie in dem berühmten Drama Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Das war ein Doktor, der nur das Beste tun wollte für die Menschheit, der aber merkte, dass in ihm eben auch das Böse schlummerte. Und um sich des Bösens zu entledigen, nahm er eine selbstgeschaffene Medizin ein. Und wenn immer er die Medizin einnahm, dann verwandelte er sich, der gute Doktor, in einen bösartigen, selbstsüchtigen, triebbestimmten Menschen, der dann die Nacht unsicher machte. Diese beiden Seiten ruhen oft in unserem Wesen. Diese eine Seite, die den Weg des spirituellen Lebens gehen will, und die andere Seite, die sich fast magisch angezogen fühlt zu materiellen Tätigkeiten, zu materiellen Ausschweifungen und so weiter. Ich erzähle nicht lange, ist nur kurz. Also da kann man sich ganz kurz konzentrieren und dann ist es vorbei. So diese in der Bhagavad Gita fragt Arjuna Krishna, was dann die Symptome eines Menschen sind, der es geschafft hat. Wo also nicht ständig diese beiden Naturen in ihm kämpfen, sondern der es geschafft hat, der eins mit sich ist. Er fragt Krishna, Krishna, sag du mir, was sind die Symptome eines Menschen, der in der Transzendenz verankert sind? Das geht ganz praktisch daran, also er will was zum Anfassen haben. Wie sitzt dieser Mensch, der in der Transzendenz ist? Wie geht er? Wie spricht er? So weiter. Und Krishna beantwortet ihm dann diese Fragen. Er sagt, dass solch ein Mensch, der, sagen wir mal, spirituelle Vollkommenheit erreicht hat, tatsächlich sich selbst als eine ewige spirituelle Seele verstanden hat. Ihr müsst verstehen, für spirituelles Leben, der Ausgangspunkt für unsere spirituelle Reise ist dieses Verständnis, das Verständnis, ich bin eine ewige spirituelle Seele. Die abendländische Philosophie hat es dazu gebracht zu verstehen, ich habe eine spirituelle Seele, also ich habe in mir ein etwas Spirituelles. Aber für echtes spirituelles Leben ist der Anfang der Reise zu verstehen, ich bin eine spirituelle Seele. Das, was jetzt im Augenblick aktiv ist, was so wahnsinnig beschäftigt ist, dass man nicht mal für eine Stunde ein spirituelles Programm ruhig über sich ergehen lassen kann. Diese ständige, was ständig an uns zieht, ist nur der Traum. der sich selbstständig gemachte Traum, der uns angefangen hat zu beherrschen. Ähnlich wie die Geisteskrankheit einen Menschen beherrscht, der eigentlich gesund ist. Es ist nicht unser eigentliches Wesen. Es ist nicht unserer eigentlichen Natur entsprechend. Es ist einfach nur eine Maya, eine Illusion. Einmal hat der große Weise Narada Muni Krishna gefragt, Krishna, kannst du mir den materiellen Traum erklären? Was genau ist Maya? Nicht Narada Muni, Markandeya Muni hat das getan. Krishna hat den Weisen, der ihm sehr lieb war, fragend angeschaut und gefragt, warum willst du meine Illusion sehen, meine illusorische Kraft? Der Weise sagte, in mir ist dieser Wunsch entstanden. So, Markandeya ging dann nach Hause zu seiner Hütte am Fuße des Himalayas, hatte eigentlich das Gespräch mit Krishna schon vergessen. Eines Tages dann fing es an zu regnen. Es regnete mehr und mehr und mehr, bis schließlich es so stark geregnet hatte, dass die Wasser aus den Tälern so stark gestiegen waren, dass sie begierig an den Eckmauern der Hütte von Markandeya leckten. Und dann nicht nur leckten, dann rissen sie gierig die Hütte ein. Markandeya dachte, um Gottes Willen, eine Flut ist von den Tiefebenen bis hoch in die Himalayas aufgestiegen. Was mache ich jetzt bloß? Er ist dann auf die höchsten Berggipfel gegangen, aber bald hatte ihn die Flut eingeholt. Das heißt, dass er dann anfangen musste zu schwimmen und für viele tausend Jahre in diesem Ozean mit den wiegenden Wellen hin und her schwamm, bis er eines Tages auf einem Banyanblatt, dem Blatt eines Banyanbaumes, ein kleines Kind sah, was in den Wogen der Vernichtung auf dem Blatt des Banyanbaumes auf und ab tanzte. Er sah, wie das kleine Kind ihn anlächelte, der kleine goldene Knabe, der göttliche Knabe. Markandeya stürzte sich auf den Kleinen zu. Der Kleine machte einfach nur mal so mit dem Mund und sauchte den Weisen auf, um ihn gleich danach wieder auszuspucken, wie ein Kirschkern. Und als Markandeya durch die Kräfte des unvorstellbaren Herrn, den Kräfte Krishnas, der als Knabe erschienen war, wieder nach draußen befördert wurde, sah er sich in seiner Hütte, von wo aus er die Reise begangen hatte. Er sah sich in der Hütte. Es gab kein Monsun mehr, es gab keine Wellen mehr, es gab keine Wogen mehr, all das war Illusion gewesen. Ein Spiel der materiellen Energie, ein Spiel Mayas. Meine lieben Hannoveraner, meine lieben Freunde und all diejenigen, die vor Unruhe schon fast es nicht mehr aushalten und losgehen wollen, das ist Maya, die göttliche Trugeskraft Gottes, die uns ein ganzes Leben in Atem halten kann. Nicht nur ein Leben, viele Leben. Und alle, die wir kennenlernen in diesem Spiel Mayas, Familienangehörigen, Schulangehörige, Bandmitglieder, Frauen, die wir geschwängert haben, Kinder, die aus unserem Samen entsprossen sind. All das sind nur Lebewesen wie wir selber, die in den tanzenden Wogen der Illusion auf und absteigen und manchmal als unsere Freunde erscheinen, manchmal als unsere Feinde, unsere Söhne, unsere Frauen, mit denen wir heiß umschlungen auf den Divans unserer Privatwohnung liegen. Nicht? Das ist Maya. Hare Krishna, eine Welle ist gekommen. Hare Krishna, yes, please, go, yes, sure, we know this play. Ja, das ist die unglaubliche Kraft dieser täuschenden Energie, dieser alles bewegenden, schöpferischen Kraft des Herrn. Wenn einer aufbricht, um von Illusionen frei zu werden, wenn einer aufbricht, um seine ewige spirituelle Identität zu verstehen, wird Maya meistens für gewisse Zeit stärker. Es ist immer so, wenn wir uns dem Licht zuwenden, wird der Schatten, die Konturen des Schattens stärker gezeichnet in unserem Leben. So ist es auch ein Naturgesetz, wenn, für jemanden, der diesen Ozean der Illusion entgehen möchte und der, sagen wir mal, tatsächlich spirituelle Fortschritt sucht, dass Maya stärker wird. Maya ist dabei nicht unbedingt, sagen wir mal, tritt nicht unbedingt auf als äußerliche Hindernisse, sondern Maya tritt sehr oft auf als ein innerliches Hindernis, das falsche Ego. Und das uns das Ängste hat davor, sich Krishna zu ergeben, das falsche Ego, was auf sein Recht beharrt, eine vom Plan Gottes getrennte Rolle weiterhin zu spielen und so weiter. Und diese inneren Schwierigkeiten, die Maya sozusagen in unser Denken hineingibt, sind fast noch schwieriger zu überwinden als die äußeren Schwierigkeiten. Ich möchte euch jetzt einmal ein bisschen in die Meditation einführen. Ich möchte mit euch ein kleines Experiment machen. Dieses Experiment wird ein bisschen abenteuerlicher sein für diejenigen, die sich einlassen können. Ich weiß nicht, wie spirituell ihr seid. Ich weiß auch nicht, wie spirituell die Devotees Krishnas in Hannover im Augenblick sind. Wenn ihr richtig tief reingehen könnt und ein bisschen eure spirituellen Kräfte bemüht, werdet ihr sehr viel daraus ziehen können aus diesem Experiment. Wenn ihr aber denkt, das ist etwas, was zu ungewöhnlich für mich ist und euch weiterhin in eurer geistigen Komfortzone aufhaltet, wird es wahrscheinlich nicht so gut möglich sein. Wer von euch hat einmal Yoga gemacht, wenn ich fragen darf? Oh ja. Ihr selber? Habt ihr schon einmal Yoga gemacht? Noch gar nicht. Hättet ihr Lust, eine kleine Yoga-Übung zu machen? Also man kann sitzen bleiben? Ja? Nee? dann beobachtet einfach. Ja. Gut. Ich möchte euch jetzt bitten, ein bisschen euch hinzusetzen, entspannt. Und gerade aufzurichten. Wir werden zunächst einmal eine einfache Form der Atmung machen. Und zwar möchte ich euch bitten, eure Hand auf das Zwerchfell zu tun und zu versuchen, durch das Zwerchfell
ein- und auszuatmen. Also nicht die Lungen bewegen sich, und das heißt damit auch, dass sich nicht der Brustkorb bewegt, sondern das Zwerchfell. Wenn ihr einatmet, kommt es heraus. Wenn ihr ausatmet, geht es zurück in Richtung Wirbelsäule. Bitte versucht ruhig einzuatmen und mit dem Zwerchfell zu arbeiten, ja? Okay, das braucht ihr für später, diese Atmung. Jetzt bitte setzt euch hin. Entspannt euch ein bisschen. Und versucht euch in eurem Bewusstsein auf das Gefühl von Gewicht zu konzentrieren. Wo seid ihr schwer? Es geht nicht darum zu ermitteln, wie viel Kilos ihr habt, sondern wo seid ihr schwer? Wahrscheinlich dort, wo ihr aufsitzt, das heißt auf dem Hosenboden. Und jetzt schließen wir die Augen, falls ihr es noch nicht getan habt, und fangen an zu atmen. Wir atmen tief ein, tief aus. Zuerst atmen wir in den Herzbereich hinein. Wir stellen uns vor, wir atmen herunter zum Herzen. Das heißt, der Atem steigt in unser Herz. Dann atmen wir aus und ein. Ne? Jetzt atmen wir ein bisschen tiefer in den Bereich des Zwerchfells hinein. Atmen tief aus, aus dem Zwerchfell. Jetzt gehen wir noch tiefer hinein, in den Bereich des Bauches. Wir versuchen, unser Bewusstsein von all den Dingen des Tages abzuziehen. Und nur auf den Atem zu richten. Sehr gut macht ihr das. Einfach nichts anderes denken als den Atem zu beobachten. Versuchen uns jetzt darüber bewusst zu werden, wo der Atem das erste Mal auf unseren Körper auftritt. Atmet bitte durch die Nase ein und aus. Und versucht zu spüren, wo die Luft das erste Mal zu eurer Nase kommt, in euren Körper eintritt. Die Luft ist eigentlich das Wichtigste, was ihr habt. Wir denken nie daran, ans Atmen, aber wenn der Atem plötzlich aufhört, dann sterben wir. Heute richten wir unsere ganze Aufmerksamkeit auf diesen Freund, den besten Freund, den Freund des Lebens, den lebenslangen Freund. Es ist es vielleicht so, dass wir den Atem mehr in unserem linken Nasenloch verspüren oder vielleicht mehr in unserem rechten. Ist es ein erfrischendes Gefühl, wo der Atem am meisten auch in unseren Körper eingeht? Vielleicht ein kühlendes Gefühl? Wie fühlt sich es an, wenn der Atem in unseren Körper eindringt? Wir gehen jetzt in unserem Bewusstsein einmal durch unseren Körper hindurch. Bitte geht mit eurem Bewusstsein zu euren Füßen. Wie fühlen die sich an im Moment? Geht in eure Unterschenkel. In eure beiden Oberschenkel. Versuchen einfach nur hereinzuspüren oder wenn das schwierig ist, vor unserem inneren Auge unseren Körper zu beobachten. Wir gehen in unser Gesäß hinein. Stellt euch vor, wo ruht dieses Gesäß. Wir gehen in einer fegenden Bewegung durch unseren Unterkörper in die Schultern hinein. Versuchen, die Schultern zu entspannen. Wir gehen erst den linken Arm herunter in unsere linke Hand. Dann gehen wir den rechten Arm herunter in unsere rechte Hand. Versuchen wir uns einfach bewusst zu werden über den Körper. Dann gehen wir in unseren Kopf und in unser Gesicht hinein. Wir entspannen jetzt all unsere Gesichtsmuskeln. Jetzt versuchen wir kurz aus unserem Körper zu treten und von der Decke unseren Körper anzuschauen. Erst von oben sehen wir auf unseren Körper hinab. Haben wir den Scheitel auf dem Kopf? Wie sieht unser Kopf von oben aus? Bemüht euch ein bisschen mehr. Schaut eure Schultern an. Und euren Körper. Dieser Körper geht jeden Tag durch Hannover oder Braunschweig oder die Universität unermüdlich irgendwelchen Zielen nach, die höchstwahrscheinlich nicht mit unseren Idealvorstellungen in Einklang zu bringen sind. Wir sind aber nicht der Körper. Wir sind in dem Körper. Ich möchte euch jetzt bitten, in den Herzensraum hineinzugehen, im Bewusstsein, und eine Frage an euren Geist zu stellen. Mit Geist meine ich euer Denken, euer Gefühlsleben. Das ist eine einfache Frage. Von der Antwort hängt sehr viel von dem Erfolg eures Lebens ab. bitte den Geist zunächst einmal Platz zu nehmen und richtet die Frage dann an ihn. Mein lieber Geist, willst du mein Freund sein? Noch einmal. Mein lieber Geist, willst du mein Freund sein? Wir nehmen ein paar tiefe Atemzüge. Wir reiben unsere Hände. Tun die Hände kurz auf die Augen legen, wie beim Palmieren. Und dann nehmen wir die Hände von den Augen weg und schauen uns in die Handflächen hinein, als würden wir sie das erste Mal in unserem Leben sehen. Dann kann unser Bewusstsein langsam ins Raumbewusstsein zurückkommen. Ich möchte euch heute gerne mit großem Enthusiasmus sagen, es ist sehr wichtig, dass wir unsere spirituelle Reise in diesem Bewusstsein von diesem Punkt beginnen, dass wir eindeutig verstehen, dass wir nicht der Körper sind, dass wir verstehen können, dass wir eine ewige Seele in diesem Körper sind. Denn dann werden wir plötzlich eine andere Haltung oder Einstellung einnehmen zu den Dingen, die wir in unserem Leben erfahren. Wenn ich wirklich weiß, dass ich eine ewige spirituelle Seele bin, ein Teil Gottes, werde ich mein Leben ganz anders führen, als wenn ich mir darüber nicht bewusst bin. Es ist so ein großer Schatz, dass wir in der menschlichen Lebensform tatsächlich dieses einfache Experiment machen können und tatsächlich verstehen können, dass wir ein Teil Gottes sind und jetzt im Augenblick in einem Körper sind und in einem Geist sind. Ich habe vorhin am Anfang meiner kurzen Ausführung darüber gesprochen, dass der heutige Mensch oft sehr zerrissen ist. Das heißt, auch im spirituellen Leben habe ich immer wieder festgestellt, dass Menschen wohl von ihrem davon überzeugt sind, dass sie ja irgendwie ein Teil Gottes sind und so, aber dass die Zugkraft Mayas, die Zugkraft der Illusion dermaßen stark ist, dass sie von morgens bis abends auf Trab gehalten werden, sozusagen. Kann man das sagen in Deutsch? Auf Trab oder beschäftigt sind, ne? In etwas, was eigentlich nicht ihrem wirklichen Interesse entspricht. Das ist so eine starke Kraft, besonders im Westen, wo ja die ganze Zivilisation immer wieder und nur in diese materielle Richtung hineingeht, wo man einfach materielles Leben führt. Selbst Yoga ist sehr oft verkommen und ist auf die Ebene von Wellness, so wie Fangopackungen und Saunaanwendungen gekommen und hat nichts mehr mit Gotteserkenntnis zu tun und mit Selbsterkenntnis. Ne? Ein bisschen besser Yoga machen, dass man ein bisschen dynamischer ist und flexibler vielleicht. Ne? Dabei sind wir Teile der Kinder der Unsterblichkeit, wie die Upanishads sagen. Amrita Putras. Ganz und gar verschieden von dem Körper. Sicherlich, alle von uns haben noch ein paar kleine Pflichten hier zu erledigen. Wir müssen zum Beispiel wahrscheinlich lernen, selbstlos zu lieben. Das ist die härteste und die direkteste Lektion, die diese Welt immer für uns auf sich bringt. Aber letztendlich müssen wir bei all den Lektionen nicht vergessen, dass wir ewige Seelen sind, ewige Teile Gottes und einfach aufgerufen sind, mit ihm in den liebevollen Austausch zu treten. Und dazu möchte ich euch ein ganz, ganz interessantes Tipp geben, den ich gerade vor ein paar Tagen gelernt habe von einem guten Freund. Manche von euch kennen ihn, Bhakti Tirtha Maharaj. Wer von euch hat ihn gesehen schon mal? Oh ja, doch, vielleicht 4 oder 5 schon. Ne? Bhakti Tirtha Maharaj hatte vor einem Jahr gehört, dass er den Krebs bekommen hat. Jetzt im Frühjahr hat er sich den Fuß amputieren lassen. Aber der Krebs war schon ist schon im ganzen Körper verbreitet gewesen. Und jetzt hat er vor ein paar Tagen seinen Abschiedsbrief genommen. Es ist ein sehr, sehr gütiger Mensch. Ist in einer Farm, wo ich ihn schon besucht habe, in Gita Nagari, eine selbstversorgende Farm. Bereitet er sich auf seinen Tod vor und Radhanath Maharaj, ein anderer guter Freund von mir, ist bei ihm und unterstützt ihn. Jeden Sonntag lässt er sich mit einem Van, wie sagt man in Deutsch, einem Kleinbus aus seinem Sterbebett in den Tempel fahren und gibt dort eine Vorlesung. Die Devotees, die ihn sehen, erzählen, dass er jeden Sonntag strahlender wirkt. Und jeden Sonntag erscheint es den Anwesenden, als wäre er schon mehr auf der anderen Seite des Lebens, als hätte er den Fluss des Todes mit einem gewaltigen und mutigen Schritt überquert und spricht von einer Ebene der Ewigkeit. Zum Beispiel redet er seine Zuhörer so an. Hier sitzt vor euch derjenige, den ihr einst als Bhakti Tirtha Swami kanntet. Andere von euch kannten ihn als ein Student an der Harvard University. Er war dort, hat dort Psychologie studiert und promoviert. Meine Eltern kennen ihn als John Favors. Dieser Bhakti Tirtha Swami, dieser Student und dieser John Favors, ist eigentlich schon gestorben. Zu euch spricht ein anderer jetzt. Stellt das mal vor. Zu euch spricht eine ewige Seele, die weiß, dass sie verschieden vom Körper ist. Und die sich jetzt für die letzten Tage, die sie noch in diesem Körper hat, vorbereitet, von euch allen Abschied zu nehmen. Dann weinen natürlich die ganzen Freunde, ist ja klar, weil wir als Menschen da sehr... Aber dann fängt er an zu sprechen. Er ist sehr, sehr klar, immer noch. Und sagt, der beste Weg, um zu verstehen, dass man eine ewige Seele ist, ist, dass man aus dem kleinen Lebensschlachtfeld, in dem wir alle stehen, raustreten und etwas tun, womit wir anderen helfen, Fortschritte zu machen. Er sagte, an dem einen habe ich jetzt gerade die Vorlesung gehört, man kann das ja so über so moderne Technik kann man die so runterladen auf so eine MP3-Kassette. Also ich mache das selber nicht, werde das auch nie lernen, aber das ist anscheinend nicht schwierig heutzutage. Da hat man die Vorlesung nach 4 Stunden schon.
Und er sagte dann etwas, was mich sehr angerührt hat. Er sagte mal, der Wert eines spirituellen Lebens lässt sich darin messen, inwieweit man anderen helfen kann bei ihrer Entwicklung. Und er sagte, wahrscheinlich, wenn du dich um andere kümmerst und anderen versuchst zu helfen, werden deine Probleme noch weiter existieren für eine gewisse Zeit. Aber dann wirst du merken, wie sie weniger und weniger werden. Denn derjenige, der sich nicht mehr um sich selber kümmert, für den sorgt Gott. Hat er so gesagt. Und ich habe das so für mich auch nachvollzogen und gemerkt, da ist eine Wahrheit dran. Ich würde mal wirklich andere von euch, ich würde euch wirklich mal bitten zu einem interessanten Lebensexperiment. Wenn ihr jetzt nach Hause geht, was gleich sein wird, also ich weiß, viele sind schon wahnsinnig ungeduldig, versucht einfach mal nicht in eure kleine Ego-Welt zurückzukehren. Weigert euch einfach. Sagt, geht einfach in eine andere Welt, nämlich die Welt, etwas für andere zu tun, für andere zu sorgen. Ihr werdet bald merken, dass eure Probleme schwächer, geringer und geringer und geringer werden. Und ihr total ermutigt und inspiriert in eurem Leben vorangehen könnt. Was wir als spirituelle Menschen niemals erdulden sollten, ist, wie die Maya, diese kleine enge Maya-Welt, die für uns so unser Kokon, unser kleines Spinngewebe gewoben hat, dass die Überhand nimmt. Wir sollten einfach mal aus diesem Spinngewebe für kurze Zeit herausgehen und einfach in ganz anderen Bezügen handeln. Und ihr werdet merken, Großes geschieht euch. Normalerweise hat man das im Altertum gemacht durch eine sogenannte Pilgerreise. Ist jemand von euch schon mal bewusst auf eine Pilgerreise gegangen? Einer, zwei, drei. Ihr schon mal, ihr beiden? Bewusst? Ja. Ja, unbewusst. In der alten Zeit hat man jeweils immer einmal im Jahr eine solche Pilgerreise angefangen, wo man wirklich bemüht war, die Welt des kleinen Egos hinter sich zu lassen und in eine neue hineinzugehen. Ich saß an dem Konzert, ich gehe wieder zurück zu meinem Freund Krishna Das. Wir saßen da und er weinte und er sagte, ich fühle so einen starken Wunsch, spirituelles Leben zu praktizieren, aber das zieht mich immer wieder so sehr in das materielle Leben, in die Illusion zurück. Was kann ich denn tun, Satchinanda Swami? Und ich habe ihm dann etwas erzählt, was ich selber täglich praktiziere. Seht mal, solange du den Sinnen, Ohren, Nasen, Augen, in der Zunge, nur materielle Sinnesobjekte gibst, also den Ohren materielle Klänge, die Augen materielle Formen und so weiter, wirst du immer auf materielle Weise denken und niemals anders denken können. Wenn du aber anfängst, deinen Sinnen spirituelle Sinnesobjekte zu geben, also Bilder von Krishna, spirituelle Klangschwingung, das heilige Mantra, gut geweihte Speise, wir haben Manjulali Prasadam für euch dabei, nicht, dass aus euch was werden kann. Gute spirituelle Speise, dann werden wir plötzlich durch die gleichen Sinne, durch die wir die materielle Welt immer wahrgenommen haben und durch die wir in der materiellen Illusion verstrickt waren, durch die gleichen Sinne werden wir Erkenntnisse sammeln, spirituelle Erkenntnisse und gestärkt werden. Es gab einmal ein Mann,
der wurde von seinem schurkischen Nachbarn zu einem Ringkampf herausgefordert. Der schurkische Nachbar hat ihn herausgefordert und dieser Mann konnte dieser Herausforderung nicht, das hatte soziale Gründe, etwas entgegensetzen. Der schurkische Nachbar hat gesagt, wenn ich dich in dem Ringkampf besiege, dann wird mir dein Haus gehören. Und wenn du mich in dem Ringkampf besiegst, dann soll dir die Hälfte meines Hauses gehören. So war die Sache. So dieser Mann, dieser arme Mann, der also nicht besonders muskulös war, ungefähr so wenig wie Felix oder wie ich. Wir beide sind, glaube ich, nicht besonders muskulös. Der ging zu einem Meister und fragte ihn, wie kann ich in der kurzen Zeit, die mir bleibt, bevor ich in diesen unangenehmen Ringkampf treten muss, Kräfte sammeln. Der Meister fragte ihn, wie viel Zeit hast du denn? Die Antwort war, genau ein Jahr habe ich, um mich vorzubereiten auf diesen unfairen Ringkampf. Mein Nachbar ist ein Ringmeister. Daraufhin sagte der Meister, trag jeden Tag ein Kalb die Treppe zu deinem Hause hoch. Wisst ihr, was in einem Jahr mit einem Kalb geschieht? Das wird ein Kalbsbulle. Ganz schön heavy, ganz schön stark. Und so nahm dieser arme Mann sein Kalb, ging jeden Tag hoch, die Treppe runter mit ihm, und nach einem Jahr strotzte der vor Kraft so sehr, dass sein Nachbar ihm freiwillig sagte, wir brauchen nicht zu ringen. So ist es auch, wenn man spirituelles Leben machen will. Man muss mit einer Gewohnheit anfangen, die man jeden Tag macht, ganz gleich was kommt. Jeden Tag gibt man seinen Sinn spirituelle Nahrung und entwickelt so seine spirituelle Fähigkeit oder sein spirituelle Sache. Dazu möchte ich euch wirklich inspirieren. Ich weiß, wir sind in Hannover gilt man als fortgeschritten, wenn man jede Sekunde was zu tun hat von irgendwelchen bedeutungslosen Tätigkeiten. Das ist nun mal der Hannover Erfolgsillusion. Es ist wichtig, dass wir anfangen, in diese Zeit hinein spirituelle Gewohnheiten zu setzen. Haribo! Dass wir spirituelle Gewohnheiten hineinsetzen, die wir einfach mit großer Entschlossenheit ausführen. Und wenn wir merken, dass uns die Kraft dazu fehlt, müssen wir eine Pilgerreise unternehmen. Zu einem heiligen Place. Wir haben einen wunderschönen Tempel in Golokada. Möchte ich euch ganz herzlich einladen. Yes. Wisst ihr übrigens, dass wir in Hannover eine große Siedlung von 96 Apartmenthäusern gebaut haben, nach Vastu-Gesetzen? Wir sind richtig feine Menschen geworden. Jetzt ist Istanbul, die Stadt Istanbul, auf uns eingetreten und will, dass wir eine 5000 Apartment-Siedlung konstruieren, nach Vastu-Gesetzen, also diesen kosmischen Gesetzen. Und wenn wir den Auftrag kriegen, dann bauen wir ein spirituelles Dorf davon. Das ist unsere Idee. Gut, Kinder, ich hoffe, dass ich euch geistig erreichen habe. Ich würde sagen, dass wir jetzt noch einmal ganz kurz miteinander chanten.